Ich sage dieses, da der Freiheitskampf gute Waffen braucht. Die beste Waffe ist das unmittelbare Bewusstsein, das sowohl empfindungs- als auch kraftmäßig mit mir die Verbindung herzustellen weiß. Legt ein Kind mehr Wert aufs Stoffliche, ohne des inneren Ausgleichs von Kraft, Empfindung und Bewusstsein zu achten? So wird der Stoff der Triumphator, der das unmittelbare Bewusstsein unbedingt auszulöschen sucht. Und nur eine Schöpfungserlösung durch das Schöpfungsopfer wird das ins defensive gedrängte Bewusstsein wieder offensiv machen können. Bei werkwidriger Beeinflussung wird auch die Empfindung missgestaltet werden, desgleichen die reine Kraft missbraucht. Dieses möget ihr bedenken, meine Ersten. Bringt es mit eurer Mittätigkeit und Mithilfe in Einklang. Ich lasse euch nun äußerlich und innerlich allein, bis eure Erkenntnis mich zu euch zieht. Eines aber lasse ich zurück, meinen Segen. Könnt ihr diesen ebenfalls aus dem unmittelbaren Bewusstsein zu einem Eigentum gestalten, so wird der längst bereitgestellte Tagesstrahl meiner Urlichtliebe euch erhellen. Kniend empfangen die Kinder diesen heilig hohen Segen. Eine Erde könnte zweimal geboren werden, in welcher Zeit Sadhana und die Fürsten Urs Auftrag, Kind und werkgerecht nachkommen. Das höchst Erreichbare ist am Ende das Bewusstsein. Ur ging trotz seines Wortes nicht von uns, sondern ist durch seinen Segen dageblieben. Der Tag wird lehren, dass diese Einsamkeit sehr nützlich war. Sadhana schmückt den Stuhl, die Fürsten den Altarherd. Herrlich richten sie alles zu, als würden sie Ur zum ersten Mal empfangen. Sie ordnen die Geräte neu, doch an das Verhüllte legen sie keine Hand. Als sie fertig sind, flattert die fleckenlos weiße Taube auf und ist in einem Lichtstrahl aufgelöst. Auch das Lamm läuft zur Pforte und ist plötzlich nicht mehr da. Sadhana eilt dem Lamme nach. Was treibt das erste Kind dazu? Ist es Sorge um die geheiligten Tiere? Ist es Empfindung oder schon das vierte, das Bewusstsein? Das liebliche Kind folgt fraglos einem Drang, das Lamm zu suchen. Sadhana geht hastig zum nahen Hain. Ab und zu sieht sie das Tier, eilt sie aber hin, so ist es wieder weg. Immer schneller geht sie nach. Unter hohen Bäumen sah sie es zum letzten Male. Aber als sie daselbst ankommt, hemmt ein Lichtschreck ihren raschen Lauf. Jenes eigenartig geistige Gefühl, das selbst auf Erden eine lichtgewordene Seele losreißen und ins ewige Reich emporheben kann. Unter der höchsten Palme, inmitten lieblicher Blumen, sitzt auf einer Moosbank ein wundersamer Jüngling. Kein Urerzengel ist ihm zu vergleichen, und die sanfte Schönheit eines Erzengels wetteiferte vergeblich mit ihm. Selbst Satanas dunkel verhaltenes, zartes Wesen. Und diese Augen, ist das nicht Urs unergründlicher Blick? Herrlich in seiner lockigen Fülle fällt das helle Haar tief zu den Schultern nieder, das urhafte Antlitz fein umrahmend. Satana ist's unmöglich, einen Schritt zu tun, ohne das Bild bewusst in sich aufzunehmen. Sie kann nicht ahnen, das ist jene vorgeschaute Erlösergestalt. Der Jüngling schaut Urs Herzkind an. Offensichtlich hat er hier gewartet. Ja, sein Herz ging Satana entgegen, und nun harrt er in Geduld, bis die Seele vom Banne des Unbekannten, des Plötzlichen, befreit und empfangsbereit wird für das, was geschehen soll. Das dauert nicht allzu lang, trägt doch Satana einen Ausgleichsanteil aller Eigenschaften in sich. So gelingt ihr, das Neue aufzunehmen und mindestens zeitgemäß zu verstehen. Feierlich geht sie zwischen Blumen und Bäumen des Haines auf einem schmalen Pfad dahin, bis sie nahe vor dem Jüngling steht. Dieser deutet auf eine zweite Moosbank ihm gegenüber. Satana setzt sich wortlos und gehorsam. Liebliche Satana, das Wissen, das die Schöpfung zur Entscheidung drängt, trieb dich an diesen Ort. Du fragst verwundert, wer ich sei, vergleichst mich mit dem ewig heiligen Ur, dem ewig einzigen und wahrhaftigen. Die vielen guten Lehren, dir zuteil geworden, geben keine Möglichkeit, mich ins Werkbild einzureihen. Frage nicht. Deine Freiheitsprobe kann dir die Erkenntnis über mich erbringen. Du als der Urgottheit gerechter Widerstrahl sollst und musst erfahren, dass die schwere, dich fast erdrückende, heilige Schöpfungsprobe in ursächlicher Folge nur von mir und dir auszutragen ist. Ur entledigt sich der Probe, obgleich die Macht und Dienstbarkeit betreffend, nicht. Sonst würde die in Rechtsfolge auftretende Kindprobe eine scheinbare sein. Ur Macht und Urpersönlichkeit sind nicht zu trennen. Auch stellt er wegen eines Kindes trotz seinem herrschaftlichen Willen die Schöpfermacht und Herrlichkeiten nicht zurück. Ur hat sich entäußert und gab eine Eigenschaft für seinen Opfereinsatz frei. Nun, ich bin jener, der gleich dir sich einer Probe unterzieht. Weil Ur den Kindern seine Lebensfülle geben will, darum wird er auch zu seiner Zeit, in Klammer Galater 4,4, den Kindern gleichen. Meine Sendung ist, dir zu helfen. An mir erkenne, wie man sich erproben lernt. Beuge ich mich unter einen Ordnungswillen, so tue du es auch, und des Liebetages Pracht und Herrlichkeit gehen über dir im Licht der Sonne auf. In dieser Gnadenstunde wird dir des Ernstes Heiligkeit erhellt. Denn wisse, die Freiheitsprobe wird von uns beiden ausgetragen. Ihr Maß liegt jedoch zuerst bei dir. Die Last ruht gleich einteilig auf uns, denn du bist Urs erstes Kind. Ich trage sie für Ur, du für sein Werk. Die Fürsten tragen eine andere Last, und deren Siebenfältigkeit hegt unser beider Lasten ein. Ihre Bürde ist ein Ausgleichspunkt, denn sollte sich bei uns ein Ausgleichsunterschied ergeben, so sind die Fürsten in der Lage, pur aus sich das eine oder andere zu wählen. Würden sie durch dich zu Fall gebracht, so fiele meine Last auf dich. Darum hüte dich, Sadhana, die schöpferische Macht aus Lust anzustreben. Siehe in mir nur die Liebe, Güte und Bereitschaft, jedem Kind zu dienen. Willst du an mich nun Fragen stellen, steht dem nichts im Wege. Die ernsten, eindringlichen Worte verfehlen ihre Wirkung nicht. Sadhana spürt das Kommende wie eine bittere Geburt. Doch ein Aufhorchen ist plötzlich da, denn bestünde sie ihre Probe, könnte sie hernach nicht schöpferisch befähigt sein, wie sie glaubt, dass der wundersame Jüngling es schon ist. Dass sie dem Opferträger gegenüber sitzt, weiß sie nicht und nicht, welche Gewalt seiner Liebe Güte innewohnt, die nicht mit Schwächlichkeit verwechselt werden darf. Bewusst ist ihr jedoch, dass der Jüngling aus Ur gekommen, dessen Träger sein Verkünder ist. Über das spricht sie zum Jüngling und fragt, ob er immer sichtbar bei ihr bliebe, ob die Fürsten ihn sehen dürften und manches andere. Sie erhält auf alle Fragen zeitbedingte Antwort. Indem kommen die sieben Fürsten herbei, besorgt um Sadhana, ihren Ur laut und leise rufend. Ihnen ergeht es wie Sadhana, und sie erhalten gleichfalls ernste Hinweise. Der Jüngling geleitet die Ersten zum Raphaelhaus zurück. Als sie eintreten, geht zwischen ihnen das Lamm einher. Aber der Jüngling ist verschwunden. Dafür sitzt Ur wieder auf dem Liebethron. Jedoch zu seinen Füßen breitet sich eine weiße Wolke aus, die sich während der weiteren Handlung allmählich hebt. Zuerst aber bleibt er sichtbar wie bisher, und er spricht. Meine Sadhana und Engelsfürsten, ihr wartet auf Erklärungen, doch als nächstes muss erst der liebe Träger zum gerechten Fortgang seines Tagewerkes reden. Darum rufe ich dich vor mein Angesicht, Raphael Agralea. Der Fürst begibt sich an den Altarherd, nimmt das Tageszeichen, das ernstlich noch unverstandene Kreuz zur Hand und sagt: Heiliger Herr und Gott, demütig stehe ich vor dir, denn ein Unendliches legst du in meine Hand. Nicht als Geschöpf, Geist, Seele oder Kind, sondern als Träger deiner erhabenen Liebe, der Regentin, will ich mein Werk vollbringen. Allein vor mein eigenes Tagewerk ist ein anderes Werk zu setzen. Sieh, o Ur, 6 Leuchter hast du angezündet. Der 7. fehlt, dessen Licht zur Endoffenbarung deines Zieles mit zu strahlen hat. Wohl der 7. Fürst kann erst sein Amt erhalten, wenn der hohe Feiertag erwacht. Doch ohne dessen mit offenbartes Wirken wird der Tag unvollendet bleiben. Darum erwähle ihn und setze ihn in das Amt als 7. Fackel ein. Steht ja sein Name im Schöpfungstestament geschrieben. Treten alle Eigenschaften mir zur Seite, so erfüllt sich auch des Tages Herrlichkeit. Denn in der Einheit können wir als Ewigkeitsgesegnete allen Kindern den Segen deiner Ewigkeit vermitteln. Ohne Barmherzigkeit kann durch die Probe kein Kind Vollendung finden. Raphael führt den 7. Fürsten an den Altarherd und fordert die anderen auf zu sprechen. Alle bringen die gleiche Bitte vor. Und so erhält der 7. Engel seine amtsmäßige Vorerwählung. Sie gilt, auch wenn sie nicht im Heiligtum erfolgt. Der Einsatz der Barmherzigkeit steht im Rahmen der 6 Tage den anderen Eigenschaften nicht nach. Offen erstrahlt im Liebehaus die hehre Krone, das 7. Zeichen und die Ersten jubeln laut. Nun sind wir geeint. Nach ihrer gewaltigen Lobpreisung fragt Ur, was Raphael dem Schöpfungstag zu geben hätte. Und der Fürst erwidert: Was sich vollziehen soll, ewig heiliger Ur, liegt in dir, in deiner Macht begründet, ehe wir uns als Geschöpfe sahen. Vom Werden deines Heiligtumes an bis zur Liebessonne hast du, Allheiliger, uns viele Dinge anvertraut, deinen Reichtum hergeschenkt, durch den wir zur Vollendung kommen. Noch aber fehlt das Schönste. Ja, es musste erst das Zeichen der Barmherzigkeit in deiner Herrlichkeit erglänzen, bevor ich sagen durfte: O Vater Ur, es fehlen noch die Kinder. Liebe kann die Kinder zeugen, nur aus ihr können sie geboren werden. Hätten aber nicht zuvor Ordnung, Wille, Weisheit, Ernst und Geduld den Grundbau aufgestellt, hätte die Barmherzigkeit ihren Heilssegen nicht darüber ausgebreitet. Wie vergeblich würde sich die Liebe nach den Kindern sehnen. So hast du wohlweislich geordnet, dass die Liebe die Verbindung zwischen einem Anfang und dem Ende ist, und hast den Schöpfungstag der Kinder mit deinen Gütern angefüllt. Gib uns Kinder, die wir als Liebe pfand, als unverbrüchliche Treue zu dir und deinem Werk, dir wiedergeben können, dir zur Freude und zum Segen, darinnen du, ewig Allmächtiger, deine Macht, Majestät, Herrlichkeit und Heiligkeit erschaust. Lass die Vielzahl der Impulse deinem mitternächtlichen Quell entsteigen und das All durchströmen, bis sie Kinder werden, die dich, Lebensspender ohne Ende, lieben und dir gehorsam sind. Deine Sadhana soll zuerst die Schöpfungsfreude haben, denn sie ist dein und deines Werkes erstes Kind. Hochgelobt seien Güte, Gnade, Langmut und Sanftmut. Gepriesen seiest du, Schöpfer, Priester, Gott und Vater. Heilig erhaben bist du. Dir danken wir, dich loben wir und preisen deinen Namen. Kniend beten wir dich an. Die ersten scharen sich um Raphael Akralea. Wir heben unsere Herzen hoch. Fülle du sie mit dem Strome deines Lebens an. Die Kinder sind ja dein, ehe sie denn werden. Wir erheben unsere Seele zu dir und unser Geist fleht: Ewig heiliger Ur, ewig einziger und wahrhaftiger, hilf uns durch deine Liebe und lasse uns durch sie dein Werk erfüllen. Heilig, heilig, heilig. Heilig ist unser König, ewig Herr Emanuel. Der Altarraum hallt wieder vom Jubel und Dank, in dem sich der Schöpfung höchster Segen offenbart. Das Kindwerk. Und Ur spricht. Amen. Mein heiliges Amen setze ich vor und hinter dieses Werk. Nun steht die Liebe auf dem Urgrund aller Eigenschaften im Vorfeld meines Taturjahres. So schaffe meine Liebe auch für mich. Bringt ja dieser Augenblick mir selber höchste Genugtuung. Darauf habe ich gewartet und es vorbereitet seit unendlicher Zeit, die kein Kind erfasst. Und doch, wo ist sie in meiner Unendlichkeit geblieben? Ich messe sie nicht, nicht an mir, nicht am Werk, denn nun trinke ich die Zeit als meinen Lebenswein. Aus der Stärke, Symbol des Vaterwesens, lösen sich in ungeahnter Fülle neue Zeiten. Sie gelten allen Kindern, groß und klein, den Getreuen, die ihre Pflicht genügen und meiner Krönung inne sind. Ja, sie sollen im Unendlichkeitsprinzip dessen Seligkeiten schmecken, wie ich jetzt meine schöpferische Vaterfreude schmecke. Und aus meinem Lebensbecher bleiben ihre Herzen ewig angefüllt. Doch wer glaubt, ohne mich etwas tun zu können, dem bleibt der Segen vorenthalten. Eine Stunde ohne Segen brächte ihm das quälende Gefühl, die Zeit gibt kein Entrinnen. Das bewirkte ihre Schuld und nicht mein Wort. Den Verirrten, die sich zur Liebe wieder wenden und die Demutsprobe auf sich nehmen, würde ihre Last in meinem Gnadenborne ausgelöscht, weil des Tages Endzeit ja für alle mein hoch erreichtes Soll und Haben lautet. Nun schaffe meine Liebe. Meine Hände sind bereit als offenbarer Gott, ja als Ur, das Herrliche der Liebe zu bewirken. Abermals herrscht tiefe Stille. Köstlicher Weihrauch durchweht den Raum. Satana und Raphael Akralia bleiben am Altarherd stehen. Die übrigen Fürsten nehmen ihre Stühle ein. Ur, zu der Gruppe hingetreten, berührt segnend Satanas Haupt. Da schmiegt sie sich zum ersten Male frei aus sich an des Vaters Brust. Ein Vater umfängt sein Kind. Nie wird Satana wissen, was in Ur jetzt vor sich geht, und nie den Gnadenstrom ermessen, der sie wie eine Lohe, wie sanftester Hauch umgibt. Wohl nimmt sie vom Gegebenen den für ihre Zeit bereit gehaltenen Teil im Innern wahr. Und diesem Teilchen beugt sie sich wie unter einer Gnadenlast. Den vollen Teil für das Werk trägt urallein. Die weiße Wolke hüllt die Gruppe ein. Der liebe Fürst sieht, dass es werde. Aus dem heiligen Altarfeuer lösen sich zwei Flämmchen. Ur hebt sie in die Opferschale und nach einer Zeit wieder heraus. Und sieh, da sind es zarteste Gebilde, die sich noch unbewusst zu Urs Füßen niederlassen. Er neigt sich herab mit unsagbar liebevoller Gebärde, hebt die Gebilde hoch und legt sie in die Arme Sadhanas, die sich wie im Schlaf befindet. Und dann ist es geschehen. Die Wolke teilt sich. In Sadhanas Armen liegen zwei holdseligste Kindlein. Ur gebietet, sie auf Ruheplätze zu tragen, die hinter dem Gestühl der Fürsten sich befinden. Dann erhalten die Fürsten ihre Kinder. Raphael Akralea sind jedes Mal bei der schaffenden Geburt mit in der Wolke. Es ist ihr Tagewerk. Als sie selber an der Reihe sind, stehen die Träger der Geduld und Barmherzigkeit bei ihnen. Sadhana und die Fürsten erhalten je drei Kinderpaare aus dem Priester-, Gott- und Vaterherzteil des allheiligen Ur, dessen Schöpfertum sich ein weiteres zurückbehält. In Klammer, erst in der nächsten Tagesstunde offenbar. Ur verlässt nach dem großen Werdeakt den Altarraum. Welche Freude, als gleich hernach die Kinder zum bewussten Leben kommen. Ja, da herrscht Jubel, emsiges Schaffen. Und die ersten wetteifern, die Kindlein heranzubilden, um sie baldmöglichst dem Vater zuzuführen. Selbst nach geistiger Zeit währt es nicht lang. So kann ein Gebot Urs befolgt und die Kinder können in den nahen Hain gebracht werden. Dort, wo der Jüngling erstmals saß, finden sie ihn wartend vor. Sadhana und die Fürsten befällt wieder eine tiefe Liebe und eine gleich tiefe Scheu. Noch können sie beide Gefühle nicht vereinigen, doch den Vorrang hat die Liebe. Großen Eindruck erweckt der wundersame Jüngling bei den Kindlein. Da sie Ur nicht kennen, haben sie auch keine Scheu und gehen einfach auf ihn zu. Er versammelt sie um sich. Schon jetzt ein Heiland, der die Kleinen zu sich ruft. Freudig staunend verfolgen die Ersten diese Szene und scharen sich mit um den Jüngling her. Aber die gerechte Ehrfurcht, der Herzboden echter Scheu, ist geblieben. Auf ihm kann immer wahre Liebe wachsen. Der Jüngling ist für sie die Liebe selbst geworden und, wenn auch nicht ganz bewusst, ihnen schon ein Mittler. Ja, sind sie nicht durch diesen Mittler losgelöst vom überheiligen Anblick Urs? Oh, so werden sie vor Ur noch sein, wenn er einst als Urvater sich enthüllt. Der Jüngling erteilt viele Lehren. Nach einem gewissen Abschnitt sagt er Folgendes zu den Kleinen: Kinder, aus Gottes Licht und Liebe, weder kennt ihr euren Anfang aus Ur, noch das aus ewigem Sein euch zubereitete Leben. Sadhana und die Eigenschaftsträger sind am Beginn des Tat-Ur-Jahres zum freibewussten Leben gelangt. Also tragen sie die Ewigkeiten dieser Zeit in sich. Doch auch ihr sollt dieser Jahrzeit eingereiht und mit Träger ihrer Entwicklung werden. Es bedarf daher großer Schule, damit ihr entsprechend der Bestimmung fähig werdet, Zeit und Werk zu tragen. Die Erfüllung spielt sich in Schöpfungsperioden ab, deren Länge oder Kürze jedes Kind erst am Ende überschauen lernt. Auch Ur behält in sich das Auf und Ab von Zeit, Entwicklung und Vollendung. Sein Ziel. Die Urewigkeit hat er für die Kinder äonenfach unterteilt, demnach grundgemäß für sie zwei Zeiten gelten, in denen sie durch Vollendung ihres Selbst ihr Ziel erreichen sollen. Jede seiende Zeit ist anders als die vergangene, obwohl sich jede aus der anderen entwickelt und alle das gesamt ergeben. So müsst ihr ebenfalls alle Dinge lebensbewusst vereinigen auf dem Grundboden eurer Geburt, der Liebe, während die ersten den erlebten Aufbau im Tagesstrahl zusammenfassen müssen. Aber jedes Werk ist willensmäßig auf die Ordnung aufzubauen, weil auch Ur auf dieser Basis Raum und Zeit der Urewigkeit entnahm. Wie wenig ein Tag irgendwelche Vollendung für Urs Meistergedanken bedeutet, so wenig stellt eine Eigenschaft allein Urs Vollkommenheit dar. Würde der liebe Tag den Fortgang des Tat-Ur-Jahres unterbrechen, so wäre alle Leistung der fünf ersten Grundlebensstrahlen für das Werk vergeblich. Die vier Wesenheit und die Siebenfältigkeit sind Ur, vollkommen in jedem Einzel, vollkommen im Gesamt. Ur wollte das Leben seiner Kinder, die er aus Gedanke, Wort und Tat sich zur höchsten Freude und zu einer euch nie zu begreifenden Folge gebar, auf die Liebe gründen. Warum gerade auf sie, ist euch jetzt noch nicht zu offenbaren. Aber das sei euch gesagt. Urs persönliche Liebetat während des sechsten Tatjahrtages, bringt den Beweis, dass er in seinen Ausgleichskämpfen durch vollsten Einsatz der Barmherzigkeit als Nachfolgerin und Vollstreckerin seiner Liebe sein Hochziel fertig in sich trug. Sollte das auch im Äußeren geschehen, mussten die ersten Kinder am Tag der Ordnung geboren werden, um ihnen seine ungeheure Machtmäßigkeit und durch Einzeloffenbarung seine Urperson allmählich nahe zu bringen. Andernfalls könnte kein Kind jemals die Heiligkeit der Liebe erfassen, weil ihm das gesamte Erbgut unverständlich bliebe. Urzeugte machtmäßig ein einziges Kind, Sadhana, seine liebliche, tatsächliche Manifestation für das gesamte Werk. Aus dieser einzigen Zeugung gingen die Eigenschaftsträger hervor, die sieben Engelsfürsten, von urpersönlich aus höchster Machtvollkommenheit freigeboren. Alle anderen Gedankenkräfte, die er mit der vier geteilten Schöpfung für ein persönliches, bewusstes Lebensdasein vorbedachte, legte er in das Wesen dieser ersten Großkinder, seiner eigenen Geburten. Aus ihnen soll alles Kindwerk erstehen, zum Zeichen heiliger Verbundenheit zwischen Ur und jedem einzelnen Kind. Alle Wesensgedanken sind zu seinem Ebenbild gemacht, sollten sie aber auch aus sich zur persönlichen Vollendung kommen, mussten die ersten Großgeister, Sadhana und die Fürsten, den gleichen Werdegang und Aufbauweg erfahren, wie Ur in sich sein heiliges Schaffen auf die Einheit, Werkdualität, vier Wesenheit und sieben Eigenschaften gründete, weil so auch den nachgeborenen Kindern ein, vollendet, ihres Ebenbildes erreichbar wird, wonach sie ohne geringsten Unterschied als Urskinder gelten. Aus diesem Grunde mussten die Ersten in die Ordnung eingeboren werden und durch sie den Lebensvollendungsweg wandeln, um mit und in der Liebe im gleichen Ordnungssinne zu verfahren, wie Ur mit seinem Werk verfuhr. In symbolischer Wahrung dessen werden Sadhana und die Ersten nur eine bestimmte Anzahl Kinder selber schaffen dürfen, wie aus allen Kindergruppen immer fortgesetzt weitere Einzelgruppen hervorgehen sollen. Erhaltet ihr daher solche Anweisung, so tut gewissenhaft danach und missbraucht die schöpferische Fähigkeit nicht, willkürlich zu Taten, die Urs Aufbauplan zuwiderlaufen. Gut getan führt die Ordnung in höchster Harmonie alles zur Vollendung. Erfolgt zwar jede Kindgeburt nur in der Liebe, dem unmittelbaren Zepter des Gottherzteiles, so muss trotzdem die Ordnung als erster Werkgrund Lebensstrahl ihren Volleinsatz erhalten. Erkennt ihr die gegebenen Ordnungszahlen an, dann befähigt euch der Wille zu der Tat. Wohl seid ihr in eurer Handlung frei, aber freier Wille gehorsam handelt nach dem Ordnungswerk, um die eigene Freiheit den urheiligen Bedingungen gerechtest anzugleichen, wie auch Ur für die Kinder seine Grundlebensstrahlen zur Verwesenheit aus- und angeglichen hat, damit auf seiner Bahn die Kinder ihn als Vater erkennen und lieben lernen, einst in einer Großvollendung auch als Ur. Seid ihr willensmäßig mit dem Schöpfungswerk übereingekommen, so zündet euch die Weisheit eine gute Leuchte an, dass ihr eure Straße sehen könnt. Denn sie leitet auch zum innerlichen Ziel, wenn es äußerlich noch gar nicht offenkundig wurde. So sah Ur nach dieser dritten Stufe durch die Weisheit die Vollendung, als deren Bild noch keine Virtualität besaß. Innerlich stand Ur stets inmitten seines Zieles und nicht erst vor demselben. Auch ihr könnt im Herzen Kraft der Weisheit inmitten eures Zieles stehen, auf welche Weise dann der Ernst aus innerlich Erlebtem das Äußere erstehen lässt und aller Kräfte voll gleichrangig erstrebt. Der Ernst als Impulsträger hört nicht eher zu schaffen auf, bis die innere Zielsetzung nach der Vorschau für das Jahr zur äußeren Bildung wird. Die Geduld folgt solchem Ernste auf dem Fuß. Sie trägt unermüdlich Stein um Stein zusammen, bis sie zum Ziel, das ihrige vollgerüttelt, beigetragen hat. Außerdem hilft sie den schon eingesetzten Eigenschaften und gibt das beste Schrittmaß an. Ordnung, Wille, Weisheit und Ernst können in einem alles schnell erreichen. Dennoch würde ihnen etwas mangeln. Nicht umsonst legte Ur sich einen vierfachen Zügel an und der sei euer Haltepunkt. Alsdann wird der Tag erfüllt, anders nicht. Die Liebe krönt sich ja nicht selbst, sie wird gekrönt. Das tut die Barmherzigkeit, der letzte seiner Strahlen. Ur hat äonenmal so gehandelt und die Vollendungsmöglichkeit nach seiner heiligen Verwesenheit und den sieben Grundlebensstrahlen erprobt und auch gefestigt. Schon 7 mal 7 Urzyklen haben in gleicher Grundfolge ihr Ziel erreicht. Immer war die Liebe dann die große Siegerin, wenn sie sich auf die 5 voraufgegangenen Eigenschaften gemäß der hochheiligen Ausgleichskämpfe stützte. Und noch jedes Mal folgte ihr die Jubelfeier als Krönung des Gesamten. Im Tatzyklus soll erstmals das innere Urbild eine äußere Gestalt erhalten. dazu bedarf es notwendigst des besagten Grundaufbaues, wie ich ihn als Sprache Urs vermittele. Er gab zugleich ein heiliges Verbindungszeichen, das eine etwa auftretende Überheblichkeit der Kinder durch die Schöpfungsfreiheitsprobe werkgerecht ausgleichen kann. Das Verbindungszeichen kann freilich nun kein Sachwerk sein, wie etwa eine Sonne oder auch ein Haus, die, wie alles, Entsprechungsformen zum Verbindungszeichen sind. Ihr seid verwundert und sogar Sadhana fragt geheim: Was ist mit diesem Jüngling? Spricht er nicht gewaltiger als Ur in einer seiner Wesenheiten? Ist in ihm wohl Ur verkörpert, uns bloß noch verhüllt? Das beschäftigt euch Erste, die ihr bereits 5 herrliche Tage neben und mit Ur erleben konntet. Ich will das Dunkel lüften, denn gerade ich bin der große Helfer, zumal während eurer Probezeit, die auch Heimsuchung zu nennen ist. Höret, in mir lebt Ur, die personhaft gewordene Gottliebe, als heilig lebendiges Verbindungszeichen, das dem begegnen wird, was Urs Ordnungsfolge widerrechtlich werden kann. Ich bin dazu da, den Widerpart für Ur und für die Kinder auszugleichen. Wie das Freiheitsgesetz seine gewaltige Konzentration in der Machtbefugnis der Kinder, wenn sie reifen, erfahren soll, so die gerecht gestellten, urvorbehaltenen Bedingungen in gleicher gewaltiger Konzentration ihrer Machtbefugnis in mir, dem Mittler, in schöpferischer Sammlung. Ja, darum ist mir alle Gewalt gegeben. In Klammer Matthäus 28, 18. Schon jetzt, dann in der Zeit der Probe, der Heimsuchung und in der 4. der Versöhnungszeit. Was ich darüber hinaus noch bin oder werde, bleibt vorläufig zu eurem Besten verhüllt. Doch eure Gedanken sind auf guter Bahn. Wird der Opferträger auch der Sühnesohn, dann kennen die Getreuen mich, wie Ur mich kennt und ich ihn. In Klammer Johannes 7, 29 unter anderem. Sie werden den Allheiligen sehen, wie er mich und ich ihn ewig sah und sehe. Das trage ich. Das Verbindungszeichen als kommenden Sieg des Werkes über das Werk. Nun ist's soweit, dass ihr Kinder Gott schauen könnt, was euch in den Stand gerechter Arbeit bringt. Denn auch eurer wartet ja ein Lebenswerk. Kehrt zurück ins Liebehaus, aber ohne Frieden, ohne meinen Segen entlasse ich euch nicht. Denn ist mir alle Gewalt gegeben, wie offenbart, so auch jene der Segens- und Friedenserteilung und noch unendliches mehr, was ihr gar nicht kennt. Ziehet hin, gesegnet von mir und mit Urs heiligem Frieden überströmt. Die Kinder haben den Sinn der Rede nicht voll begriffen. Nur die Ersten schürfen die gewaltige Tiefe auf. Der Jüngling erhebt sich. Alle Kinder umringen ihn, der sie herzt und kosend segnet. Raphael Agralea verneigen sich vor ihm in tiefer Ehrfurcht, desgleichen alle Ersten. Was für ein wonnesames Gefühl steigt in ihren Herzen hoch. Auch sie begeben sich in die offenen Arme. Als sie so nahe das wundersame Antlitz sehen, ist es für sie ein anderer, der vor ihnen steht. Ist das Ur, der ewig Heilige? Durften sie ihn für den Bruchteil eines Augenblicks erkennen, wie bisher noch nie? Zitternd halten sie sich gegenseitig fest, und da ist der Jüngling fort. Zwischen Altar und Thron steht hoch die weiße Wolke, so dass die Kinder Zeit haben, sich auf die Schau Gottes vorzubereiten. Jetzt teilt sie sich. Die Ersten merken gleich, wie viel von Urs Wesen verborgen ist. Sie erleben die Offenbarung des Gottherzteiles, Geduld und Liebe, über die sich des Jünglings Wesen breitet. Die Kinder sind zutiefst erschüttert. Doch wie gut, dass solche Erschütterungen sie durchpulsen, denn so reifen sie. Fast sind sie froh, hinter den Fürsten zu sitzen. Sie gewinnen einen Abstand, der aber keine Trennung gibt. Wie reich sich das gestaltet, zeigt sich rasch. Urgott schweigt längere Zeit. Dafür geht ein sanfter Lebenshauch von ihm aus, der die Kinder befähigt, in sein Angesicht zu schauen, bis sie ihren Blick nicht mehr davon lassen können. Die Erkenntnis zieht in sie ein. Urgott, der auf dem Thron der Liebe sitzt, zeigt sich äußerlich als ein ungleich gewaltigerer denn der Jüngling. Doch innerlich steht dieser der Gottoffenbarung nicht nach. Es ist eine Liebe in Gott und im Jüngling, die alle im heiligen Schweigen trinken. Da sind sie sehr gestärkt. Und nun spricht Gott. Meine Sadhana, meine Fürsten, zuerst bedarf es eines Wortes an euch, aus dem der rechte Anteil dann den Kindern zuzukommen hat. Ihr habt im heiligen Hain bedeutende Offenbarungen gehört und wähntet, als wäret ihr ganz neu erwacht. Das Gefühl einer Auferstehung, deren werdenden Sinn ihr gar nicht kennt, hat euch ergriffen, weil ihr einen Augenblick Ur in seiner Gesamtheit schauen konntet, soweit der liebe Tag es möglich macht. Unter die Hand des Jünglings gebeugt heißt, sich unter Ur gebeugt zu haben. Ihr erkanntet meine offenbarte Willensführung an. Das musste so geschehen, weil zuerst und ausschlaggebend die Probe auf euch lastet. Und es konnte auch geschehen, weil ihr, frei aus euch, mir einen bedeutenden Schritt näher gekommen seid. Damit habt ihr viel erreicht. Dieser Schautropfen aus urheiliger Mitternacht brachte euch das Gefühl einer abermaligen Geburt. Eure Herzensfrage steht zurecht, was sie bedeutet und in welchem Verhältnis sie zur dritten Stunde dieses Tages steht. Ihr könntet eine Auferstehung oder Wiedergeburt am Beginn und Ende eines Tages fassen, nicht aber jetzt. Das Gefühl ist durch meine urhafte Werkvollendung bedingt. Eine äußere Form gestaltete sich im fortlaufenden Tag, würden die unwandelbaren Gesetze vom Freiheitsgesetz herausgefordert und missbraucht. Jetzt betrifft das Erneuerungsgefühl kein äußeres Prinzip, sondern eine geistmäßige Empfindung, die aber, von mir segensreich gestaltet, der beste Nährboden einer nötig werdenden Auferstehung für das geschöpfliche Dasein im Eigenprinzip des Geistes und der Seele ist. Euch Ersten kommt mein Wort von der dritten Stunde des Ernsttages in Erinnerung, als ich über den Auferstehungsgedanken am Tatjahrende sprach. In Klammer siehe Kapitel 8, 69. Eine Auferstehung kennt letztlich jedes Tagewerk, weil sich unter dem Einfluss der Urewigkeit in allem eine Wandlung für Raum und Zeit vollzieht. Und das habt ihr wahrgenommen. Trotzdem liegt die unbedingte Wandlung im wandelbaren Gesetzablauf, weil ich sie von eurer Erkenntnis und eurem Fortschritt abhängig machte. Ihr habt vom Jüngling die Sprache Urs gehört, dass ihr in die Ordnung eingeboren wurdet. Wolltet ihr nächst der euch übergebenen Schöpfungsaufgabe aber auch voll wahre Kinder sein, so bedurfte es einer Nach- oder Wiedergeburt am Tag der Kinder. Diese Geburt aus der Liebe und für sie vollzog sich bei jener Urschau im Hain. Nun gibt es nur noch freigeborene Kinder der Liebe. Und so steht zu eurem Recht die Willensfreiheit, durch die ihr grundlegend den überkommenen Werkanteil im Sinne meiner hochheiligen Ordnungs- und Willensfolge auszuführen und zu vollenden fähig seid.